Nun gehe durch die Tür, durch die du anfangs den Raum betreten hast. Folge der Treppe, die weiter hinaufführt. Wenn du dich dort umschaust, sollte schnell auffallen, dass es nur links weitergeht. Öffne die beiden schweren Türen, die kurz hintereinander folgen, und achte auf die schrillen Quietschtöne. Kannst du diese ausreizen? Der Raum 213 ist das Ziel. Suche dir dort einen Platz, an dem du dich wohlfühlst. Setz dich gerne für einen Moment oder leg dich auch auf eine der Matten. Alles ist erlaubt.
Willkommen im Raum mit der Nummer 213. Unterm Dach wird Musik gemacht, neue Arien ausprobiert, Koloraturen entwickelt, neues Repertoire studiert, Klavier gespielt und im Mittagstief auch mal ein Schläfchen gehalten. Lass uns einen Moment hier verweilen. Schließe die Augen und stell dir vor, heute wäre dein allererster Tag in der Akademie. Bist du schon aufgeregt? Wie sind wohl die anderen aus dem Jahrgang? Wirst du dich in den vielen Gängen zurechtfinden?
Ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf. Also meine Lehrerin damals hat mir schon, sie hat mir verraten, dass ich genommen wurde. Es ist nicht nur so, dass man Stimmbildung hier kriegt. Die arbeiten an den ganzen Künstler. Wir haben alles. Bewegung, Sprache, Schauspiel, Vorsingtraining, riesige Produktionen. Alles in einem Studiengang.
Wir machen es uns schon bei der Aufnahmeprüfung nicht leicht. Wir versuchen wirklich nur die zu nehmen, wo wir das Gefühl haben, da ist eine solide sängerische Basis. Naja, so 6. Aber es können auch mal weniger sein. Eigentlich werden wir bis zu 10 ausgerichtet. Aber das hatten wir, glaube ich, in diesen 10 Jahren erst einmal. Vom Beginn des Wintersemesters kommt der neue Jahrgang. Die lernt man dann kennen. Parallel ist dann meistens schon unsere Herbstproduktion im Gange. Die entweder läuft das jetzt schon mal meine Kollegin Maria oder ich dann leiten. Dann geht es in den Januar volle Kanne los mit allen möglichen Workshops. Meistens dann so Ende Januar der Beginn der großen Winterproduktion mit dem Rundfunkorchester. Das heißt, die muss so um den 25. Januar perfekt musikalisch einstudiert sein. Dann ist man eigentlich so, sag ich mal, bis Mitte März wirklich intensiv täglich mit dieser szenischen Produktion beschäftigt.
Wir hatten zwar Wohnungen, aber wir haben eigentlich hier gelebt für 2 Jahre. Also meine letzte Produktion war L'Arbore di Diana. Die war schon eine Herausforderung für mich. Das war das Größte, was ich damals gemacht habe. Die Proben waren echt auch anstrengend. So wirklich 4 Stunden und dann nochmal 4 Stunden am Abend. Und es ist eigentlich auch ganz selten, dass man so richtig die volle 8 Stunden probt. Aber damals haben wir das so richtig hartnäckig einfach durchgezogen.
Siehst du die Fenster am Boden? Im Innenhof ist ein Brunnen. Entdeckst du ihn? Nach den langen Stunden des Übens ist dort ein wunderbarer Ort zum Entspannen. Auf der Bank gleich daneben hat ein Gespräch mit einem Regieabsolventen stattgefunden.
Ich wurde unter Vorbehalt genommen und musste erstmal, was sehr gut und klug war, letztendlich von der Schule viel Theaterluft schnuppern und erstmal in unterschiedlichsten technischen Abteilungen, vor allem an den Münchner Staatstheatern, hospitieren, um zu verstehen, dass Theater eine große Manufaktur ist, wo ganz viele Menschen zusammenwirken und nicht irgendwie nur Spielwiese künstlerischer Superegos. Am Anfang dieses Studiums, wie wir es erlebt haben, hieß Lesen lernen und fand eben im Regiebüro statt. Und was ich halt überhaupt nicht gecheckt habe, aber im Nachhinein echt großartig finde, dass es da beim sogenannten Lesen lernen eben um das Gegenteil von Glänzen ging, das Gegenteil von sich profilieren mit einem tollen Konzept, einer tollen Idee, sondern es war tatsächlich in diesem Unterricht nur erlaubt, Fragen zu stellen. Keine Antworten. Das habe ich aber so lange nicht verstanden, bis mein Professor Cornel Franz meinen Notizblock genommen und vor meinen Augen in den Papierkorb gepfeffert hat. Ich habe eh kaum was gesehen durch den Zigarettenqualm und ich musste eben lernen, Fragen zu stellen und nicht zu interpretieren. Einfach nur gegensätzliche Deutungsmöglichkeiten suchen, in jedem einzelnen Gedankenstrich, jedem einzelnen Satz, jedem einzelnen Schriftbild nur, die Dinge anzustaunen, ja, warum ist das Buch grün? Warum heißt es Geschichten aus dem Wienerwald und nicht Geschichte? Das ist eine Anspielung auf die musikalische Form. Gibt es nicht einen Walzer, der so heißt und? Eigentlich nur beim Betrachten des Objektes, ohne es auch nur aufzuschlagen, konnten wir da schon eine Dreiviertelstunde verbringen. Nur war es für mich echt Stress, weil ich kam ja aus dem Deutschunterricht mehr oder weniger reingeschneit und dachte, ich muss jetzt hier alles richtig machen. Und dieses, ey, es gibt kein richtig oder falsch, aber es gibt Neugierde und Neugierde will geübt sein. Das finde ich im Nachhinein auch handwerklich, also absolut wichtig.
Sind dir die Noten aufgefallen? Kennst du eines der Werke? Welches würdest du gerne mal singen? Weiter geht die Erkundungstour. Gehe durch die einzige Tür im Raum und halte dich dann links.
Wenn du vor 213 stehst, wende dich nach links. Dort stehen drei Spinde mit der Aufschrift Lichtgestaltung. Das wird unser nächstes Thema sein. Geh den langen Gang weiter entlang an allen Spinden vorbei.
Ich habe damals die Lichtgestaltungsstudenten natürlich unterrichtet, war in der Prüfungskommission, in der Aufnahmekommission, habe den Studiengang Maske sehr lang unterrichtet im Bereich Farblehre und mache immer noch Workshops oder so Blockunterricht mal einmal im Jahr für Regie oder für Bühnenbild, je nach Bedarf.
Geh dann bitte durch die grüne Tür. An der Tür mit dem Waschbären die Treppe hinunter vorbei. Einen Treppenabsatz, noch einen zweiten Treppenabsatz. Dann bitte geh als nächstes nach links durch die schwere Tür. Gleich dahinter, links, verbirgt sich die Tür zu 137. Öffne die Tür und tritt ein ins Reich des Lichts. Licht an. Wie du siehst, liegen auf jeder Seite des Tisches 7 Bettlaken. Such dir ein Bettlaken aus und setz dich davor. Wenn du auf der linken Seite des Tisches sitzt, die Seite mit dem grünen Punkt, zieh dir das Bettlaken bitte jetzt so über den Kopf, dass du das Tageslicht nicht siehst. Versuch, so lange wie möglich im Dunkeln zu bleiben. Wenn du es nicht mehr aushältst, kannst du es abnehmen. Wenn du auf der rot markierten Seite des Tisches sitzt, schau dir die Person dir gegenüber an. Wirkt sie entspannt unter dem Bettlaken? Wirkt sie ängstlich? Was kann Licht oder das Fehlen von Licht auslösen?
137 war ursprünglich unter anderem der Unterrichtsraum für den Studiengang Lichtgestaltung. Die sind natürlich gewandert, also begonnen hat das Ganze 1995, damals war die Theaterakademie noch gar nicht renoviert. Die Voraussetzung war damals schon ein fertiger Beleuchtungsmeister und Erfahrung in einem mittelgroßen bis großen Theaterhaus. Dann ist sozusagen diese Ausbildung zum Lichtdesigner dahingehend gewesen, dass zusätzliches Werkzeug zur Argumentation und zur Erfassung des Stückes geliefert wurde. Das heißt, man hatte Dramaturgieunterricht, man hatte Musikkunde, musikalische Lehrenkunde, ist in die Optikschule gegangen hier in München, man hatte Farblehreunterricht, solche Sachen. Also alles, was man sozusagen als zusätzliches Rüstzeug braucht, um auch jetzt dem Regisseur zum Beispiel erklären zu können, was geht, was nicht.
Das war für mich so eine ganz tolle Zeit, wo wir wahnsinnig viel mit Licht ausprobiert haben und wirklich auch uns da auf immer wieder neue Sachen eingelassen haben. Also auch Sachen ausprobiert haben, die eigentlich dann irgendwann auch echt zum Scheitern verurteilt waren, wo man dann auch gemerkt hat, okay, war vielleicht doch nicht so eine gute Idee, einen kompletten Abend ohne eine einzige Farbfolie zu beleuchten und allen zu sagen, das wird so eine ganz pure und ganz direkte Erfahrung. In Wirklichkeit war es total langweilig.
Ich kann keine Sonne aufgehen lassen, ich kann keinen Valhalla abbrennen lassen, wirklich. Ich muss sozusagen mit Assoziationen arbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt bei Kasimir und Caroline ein Bierzelt auf der Bühne brauche, kann ich das in der Regel nicht hinstellen, aber ich könnte eine Lichterkette von der Seite wieder auf die Bühne spannen und von der Seite Geräusche eines Bierzeltes einspielen und so tun, als würde das rechts im Off stehen und mit Licht dann sozusagen die Nacht und rechts den Schimmer des Bierzeltes darstellen. Und Assoziationen sind in der Regel viel stärker wie ein versuchter, nicht gelungener, natürlicher Ansatz, den ich auf die Bühne bringe. Also gegründet wurde er 1995, wir waren damals erster Jahrgang, und geschlossen wurde eigentlich nicht offiziell, wurde er auf Eis gelegt. Das war damals die Umwandlung der Bologna-Protokolle. Da ging es darum, sozusagen den zu akkreditieren, und Klaus Zehlein hatte den damals dann auf Eis legen lassen, und seitdem warten wir auf eine Wiederöffnung. Oder ich zumindest.
Also das ist auf jeden Fall eine Lücke. Es gibt schon einige Hochschulen im deutschsprachigen Bereich, die sich mit Lichtgestaltung beschäftigen. Aber ich habe den Eindruck, dass es alles sehr stark auf entweder Architekturlichtbereich abzielt oder dass es dann so kombinierte Studiengänge, die mit digitalen Medien und digitaler Technik insgesamt arbeiten, wo dann die Beleuchtung ein kleiner Teil des Ganzen ist. Mhm. Aber wirklich ein Lighting-Design-Studium für Veranstaltungen oder Theater gibt es meines Wissens im deutschsprachigen Bereich gar nicht mehr. Und ich merke auch, dass es eine riesen Lücke hinterlassen hat. Also wir selber haben große Nachwuchsprobleme. Ich kenne jetzt auch viele Lighting-Designer, die so 50 aufwärts sind. Aber ich kenne eigentlich niemanden, der so im Bereich von 30 Jahren alter ist. Also da mag es vielleicht auch welche geben, aber ich kenne da niemand. Und ich kriege auch oft mit, dass Leute mich fragen, sie würden wahnsinnig gerne Lighting Design studieren oder sie würden eben jetzt gerne noch so eine zusätzliche künstlerische Ausbildung machen. Aber es gibt einfach im deutschsprachigen Bereich nichts. Also ich habe jetzt viele Jahre auch bei der IHK Unterricht gemacht für die angehenden Beleuchtungsmeisterinnen und Beleuchtungsmeister. Habe da schon auch nur einen kleinen Einblick erhalten in die Themen, die haben. Aber künstlerische Themen waren da in meiner Erinnerung überhaupt nicht dabei. Und das Studium ist ja ein rein künstlerisches Studium. Also da war ja die Voraussetzung, dass man Beleuchtungsmeister ist. Also für mich zwei vollkommen unterschiedliche Ausbildungen.
Ich hatte schon das Gefühl, mein ganz persönliches, dass es jetzt nicht um Finanzielles ging, sondern auch um eine Art, das Ganze wieder dahin zurückzudrücken, dass man sagt, okay, noch jemand, der sozusagen als Kreativteil mitspricht, das ist nicht erwünscht, sondern ein technischer Erfüllungsgehilfe im Hintergrund. Das spürt man ganz oft. Ja. Also es war natürlich auch dieser Studiengang ein Instrument, um sozusagen ein Bewusstsein zu schaffen, um diese Tätigkeit des Lichtdesigners ein bisschen ins Vorderlicht, ins richtige Licht zu rücken. Und das wurde mit Klaus Zehlein bei uns zumindest wieder anders. Also das heißt, in dem Moment verschwanden auch die Namen der Lichtdesigner auf den Plakaten, auf den Flyern. Mir wurde nie richtig erklärt, warum das so ist, aber man kann sich natürlich denken, dass es vielleicht irgendwas war, was rational nicht wirklich erklärbar war. Es war schon immer nur ein Wunsch, dass es wiederkommt, ganz wichtig für mich und für viele Menschen übrigens auch in Deutschland. Es ist ja so, dass der Studiengang sehr erfolgreich war. Das ist leider damals politisch etwas unterdrückt worden, diese Erkenntnis. Und seitdem warten wir auf eine Wiederöffnung.
Licht aus. Schau dich um. Wie viele Personen auf der grün markierten Seite haben noch ein Bettlaken über dem Kopf? Wie viele haben es schon abgenommen? Hattest du selbst ein Bettlaken über dem Kopf? Wenn du auf der rot markierten Seite sitzt, zieh dir bitte jetzt das Bettlaken über den Kopf. Du bist allein unter dem Laken. Niemand kann dich sehen. Stell dir bitte vor, du bist eine Marionette. Wer bist du? Ein Geist? Ein Drache? Der Tod? Wenn du auf der grün markierten Seite sitzt, nimm das Bettlaken ab und lege es wieder so ordentlich vor dich hin, wie du es vorgefunden hast. Beobachte die Person dir gegenüber. Wirkt sie, als würde sie sich vorstellen, eine Figur zu sein? Oder wirkt sie wie ein Mensch unter einem Bettlaken?
Wenn Sie Kirschen mögen, das sind Kirschen.
Vielen Dank.
Grundsätzlich zum Figurentheater bin ich gekommen vor langer Zeit und mehr oder weniger durch Zufall. Ich habe Kunst studiert und 1968 eine Begegnung mit meiner späteren Frau, die mich aufgefordert hat, mit nach London zu kommen, an ein Figurentheater, wo ein großes Projekt gerade verwirklicht werden sollte. Geschichte vom Soldaten von Stravinsky mit also großen, lebensgroßen Figuren, mit toller Musik. Und da bin ich kurz entschlossen eingestiegen und learning by doing, 8 Jahre in London und dann mit eigener Kompanie weitergearbeitet.
Die eine Szene mit so einer Bauchtänzerfigur, also Bauchtänzerinfigur, die ich heute, glaube ich, ganz schrecklich sexistisch und außerdem noch orientalisieren und ganz, ganz furchtbar fände. Aber damals hat mich einfach die Bewegung wahnsinnig fasziniert, weil bei der Marionette ist es tatsächlich, also eine gute Marionette, die spielt sich selbst und das ist tatsächlich dieses viel beschriebene Pendel. Also das ist eine Bewegung, die aus sich selbst kommt und das waren wirklich wunderbare Marionetten und ich glaube, das hat mich damals auch so fasziniert. Ich würde sagen, gutes Figurentheater ist immer Raum für das Objekt und dessen Sprache und deshalb kann eben der literarische Text keine große Rolle spielen. Gleichzeitig gibt es natürlich wunderbare Literaturinszenierungen auch mit Figurentheater, aber die besten Inszenierungen sind immer die den Text nicht in den Mittelpunkt stellen. Also es gibt schon Themen, die sich vielleicht besonders fürs Puppentheater anbieten,
Also ich selber, ich habe eben über den Tod im Figurentheater geschrieben. Das ist, denke ich, etwas, was sehr nahe liegt, weil man eben ein totes Objekt lebendig macht und es dann wieder sterben lässt. Und generell, glaube ich, eignet sich Figurentheater auch ganz gut dazu, die Tabuthemen anzusprechen. Die Puppe darf mehr, als der echte Mensch sagen darf. Also da kann man ein bisschen leichter Grenzen überschreiten, weil es dann eben niedlich oder grotesk wird und damit irgendwie erträglich. Meine Erfahrung mit PuppenspielerInnen ist auch, dass die zwar schon Rampensäue sind, aber gleichzeitig ja immer wieder zurücktreten müssen, um die Puppe leuchten zu lassen. Und das heißt, die haben vielleicht ein bisschen kleineres Ego und dadurch macht es einfach sehr, sehr angenehm. Und dann habe ich im Bereich Figurentheater noch nie solche unangenehmen Erfahrungen einfach mit Stars und scheinbaren Stars und überhaupt Menschen gemacht.
Wir haben uns positioniert, damals zwischen den beiden deutschen Hochschulstudiengängen, Figurentheater, eine in Berlin, eine Ernst-Busch-Schule und dann in Stuttgart an der Hochschule für Musik und Theater. Und wir wollten uns da ein bisschen in der Mitte bewegen. Also auch das Figurentheater, auch die Puppe nicht aus dem Blick verlieren.
Also es gab eine Inszenierung, da hat eine Kommilitonin von mir auch Dramaturgie gemacht. Da waren auch Figuren noch im Einsatz und dann war der aber eben, der war einfach weg, der Studiengang.
Es waren 5 Frauen, zum Teil sehr jung, zum Teil aber auch schon ältere, die schon Berufserfahrung nicht als Puppenspielerin, aber anderweitig hatten, sozusagen das als eine Fortbildung gemacht. Sehr unterschiedlich. Leider konnte der Studiengang nicht zu Ende geführt werden. Es war sehr hart für die Studierenden, für uns auch. Also es waren knapp 2 Jahre statt den 3 Jahren, wo es dann auch ein Diplom gegeben hätte. Glücklicherweise konnten die Studentinnen, die das wollten, in dem Studiengang in Stuttgart unterkommen. In Stuttgart gibt es eine Hochschule für Figurentheater und die mussten Aufnahmeprüfung machen, haben es aber alle bestanden und haben dann da ihr Studium fortgesetzt und abgeschlossen. Es waren 3 von den 5 Studentinnen, die wir hatten, sind nach Stuttgart gegangen, die anderen beiden nicht. Nach dem 3. Semester oder am Ende des 3. Semesters hatten alle Studierenden ein Projekt verwirklicht und die waren sehr unterschiedlich und sehr interessant, waren auch eingeladen zum Festival in Erlangen und haben die dort gezeigt und es kam auch sehr gut an. Also die waren erstaunt, was da nach 1,5 Jahren erreicht worden war. Ursprünglich war geplant, dass wir ein ganzes Geschoss, das Untergeschoss des Zerwirkgewölbes, was damals frei wurde und im Bayerischen Staat gehörte. Und wir sollten das untere Geschoss bekommen, ganz als Räumlichkeiten für diesen Studiengang. Also das hat gefehlt, dieser Ort, dieser Ankerpunkt für die Studierenden.
Zieh dir bitte das Bettlaken vom Kopf und leg es wieder vor dich auf den Tisch. Ordentlich wäre schön, kreatives Chaos ist aber auch in Ordnung. Steh jetzt auf und verlasse diesen Raum. Zurück durch die schwere Tür in den Gang. Dann geh einen Treppenabsatz nach unten. Noch einen zweiten Absatz. Kannst du links rumgehen und dort siehst du schon die weiße Flügeltür mit dem Weg nach draußen. Geh hinaus.